in der Predigtreihe war dann eher so, mal gucken, wie ich mich da irgendwie einsortiert bekomme. Und dann auch im Markus-Evangelium, ich habe auch mitgemacht bei der 6+1 Aktion und ich habe irgendwie gemerkt, oh, Markus-Evangelium habe ich richtig lange nicht gelesen und als ich es gelesen habe, habe ich irgendwie finde ich es nicht. Also ich stehe ja so aufs Johannes-Evangelium und im Markus-Evangelium war dann wirklich auch viel, so für mich so gefühlt viel harter Tobak, wo ich dachte, oh, okay, ja. Genau, ich glaube, ich werde auch mir nochmal das Buch vom Storch kaufen dazu. Da ist jetzt schon viel Werbung für gemacht worden, 4,20 € oder so kostet das, 50. Genau, wer da Bock zu hat, macht doch mit, lasst uns alle dieses Buch lesen. Ich hatte eine Predigt fertig gemacht und da ging es gar nicht ums Markus-Evangelium. Ich habe dann gedacht, ja gut, kriege ich halt nicht hin. Habe ich jetzt auch keine Bibelstelle, mache ich ganz anders. Und gestern Abend habe ich mich nochmal hingesetzt, um meine Predigt durchzugucken. Und ich war irgendwie noch nicht so ganz klar damit. Und dann habe ich Gott gefragt, was ist denn deine Botschaft? Was willst du denn, was auf unser Herz gelegt wird? Und ich habe dann noch die Predigt von letzter Woche gehört. Ich habe bisher noch keine von den Obey-Predigten hier mit euch mit zusammen gehört, sondern ich habe alles aber mir virtuell dann aus dem Netz gezogen. Also ich bin up to date, aber ich war immer nicht hier. Also ich musste das alles quasi dann zu Hause nachhören, nacharbeiten. Und dann fing der Wolfgang an zu predigen über meinen Computer und dann sagte er was am Anfang, dass er glaubt, auch wenn das Thema vielleicht nicht so populär ist oder so, wie wir das Thema sehen oder wie das Thema oft gesehen wird, sagen wir mal so, das ist oft nicht so populär, aber dass er glaubt und es ging ja wirklich in dem Moment auch durchs Herz, dass Gott, dass das von Gott ist jetzt und dass da ein Geheimnis drin steckt, dass wo Gott hier wirklich nochmal auch auf eine neue Art und Weise hier reinkommen wird, was bei uns freisetzen wird, durch uns wirken wird. Ich dachte das jetzt mal in meinen eigenen Worten, was da so bei mir eingeschlagen ist. Das ist, dass da drinnen auch ein Geheimnis des Glaubens liegt, in der Tatsache, dass wir Gott gehorsam sein sollen, dass wir seiner Stimme gehorchen sollen. Und dass es mit zur Erlösung gehört, mit zur Befreiung, die Jesus bringt, dazugehört. Es soll unser Leben reich machen. Und das ging mir irgendwie durchs Herz. Und ich dachte, ja, Gott, ich glaube, da ist was. So. Und ich habe dann gefragt, was willst du Gott, was soll denn jetzt hängen bleiben, wenn ich jetzt hier heute was erzähle und was ist das denn, was wünsche ich mir, was danach in unseren Herzen hängen bleibt. Und ich hatte ein Bild davon, dass wir vor Gott stehen, dass wir immer wieder vor Gott kommen und ihn immer wieder fragen, was soll ich denn heute tun für dich, Gott? Was ist es denn, was ich heute machen kann? Wo kann ich dir heute gehorsam sein? Wirklich danach suchen, ihn wirklich fragen. Und dann sagte Gott, wie gesagt, ich hatte viele Bibelverse, ich hatte eine schöne Predigt zusammen. Und Gott sagte, jetzt guck mal im Markus-Evangelium und dann suchst du nach einem, der da mich das fragt. Was soll ich tun? Ich so, ja, okay, bin ich hin, hab das Markus-Evangelium so ein bisschen, musste ich ja dann immer so quer lesen, hab nach jemandem gesucht, hab vorne angefangen und ich bin dann bei einem gelandet. Der ist, ich glaube, der ist so ein bisschen berühmt geworden in der Christenheit, obwohl keiner seinen Namen kennt und nicht weiß, wer das war. Der ist aber bekannt, ihr kennt ihn bestimmt, das ist der reiche Jüngling. Kennt ihr den reichen Jüngling? Der ist zu Jesus gekommen und ich lese euch das mal vor. Das ist Markus 10, Abvers 17. Oder ich rede da vielleicht auch bei. Nee, wartet mal. Ich bin noch ein bisschen zitterig irgendwie. Und als er, also Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was soll ich tun, hat er gefragt. Und es ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch einen davor überlesen, aber es war so der Erste, der jetzt wirklich mit der Frage da aufs Parkett kam. Was soll ich tun? Und Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und das, ich mag den irgendwie, den reichen Jüngling, wer immer er war. Irgendwie berührt er mein Herz. Und ich habe mal irgendwie gehört, dass man hat ja irgendwie doch schon eine Menge Predigten gehört in seinem Leben. Und ich glaube, ich habe mal eine gehört, da meinte einer so, ja, und der kam dann und sagte, guter Meister. Und dann sagte Jesus, was nennst du mich denn gut? Und das sollte dann vielleicht irgendwie implizieren, der hat irgendwie gemeint so, der hat das nur so geschwafelt und deswegen hat Jesus da gesagt, was nennst du mich denn gut? Und ich habe aber irgendwie gestern gedacht, ja, aber vielleicht meinte er auch was ganz anderes, weil Jesus sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Aber Jesus war ja Gott. Also hat vielleicht der reiche Jüngling, war der so weit, dass der das erkannt hat. Und das ist die Bestätigung Jesu. So, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also hast du erkannt, dass ich Gott bin. Und er war vielleicht schon richtig weit da. Und das hat mich irgendwie so berührt in meinem Herzen. Und dann sagt Jesus zu ihm, du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Das war irgendwie echt einer mit einem richtig guten Herzen, glaube ich, mit einem richtig guten Herzen. Da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Das liebe ich, liebe diese Worte irgendwie. Ich glaube, Jesus hat ihn auch vorher schon lieb gehabt. Jesus wusste, der kommt da und Jesus hat ihn so wahnsinnig lieb. Und es steht hier sogar noch aufgeschrieben in der Bibel. Und er sagt zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und irgendwie denkt man sich so, jemand, der so sehr nach Gott gesucht hat, der sich so mit seinen Geboten auseinandergesetzt hat und der sich irgendwie so weit vielleicht ist in seinem Glauben, dass er sogar erkennt, dieser Mann, das ist Gott, das ist der Messias, der in die Welt kommen soll, um uns zu retten. Und der lädt ihn jetzt ein, der lädt ihn ein, mit ihm zu gehen, der lädt ihn ein, alles auf seine Karte zu setzen. Aber er wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also hat er es nicht gemacht. Und ich glaube, ich weiß nicht, kennt ihr das irgendwie? Ja, wenn ich jetzt euch sage, wenn du betest, oder ich erzähle jetzt mal von mir, ich gehe morgens her und ich bete Gott, was immer du heute sagen willst, ich will gehorsam sein. Und ich habe aber Angst, kriege ich das wirklich auch hin? Was ist denn, wenn er was ganz Krasses zu mir sagt? Wenn er sagt, verkauf all deine Güter. Was ist denn, wenn ich nicht gehorsam bin? Wenn ich das dann nicht mache? Also, das lässt auch so ein doofes Gefühl zurück. Und es macht auch so, dass man sich sagt, soll ich das jetzt wirklich fragen? Ist das wirklich eine gute Idee, dass ich mich hinstelle vor Gott und sage, was soll ich denn heute für dich tun? Und dann mache ich es gar nicht. Und ich kenne mich ja und ich weiß ja so, mache ich das dann wirklich? Vielleicht nicht. Also, vielleicht gehe ich besser auf Nummer sicher und stelle die Frage gar nicht, weil... Dann habe ich ja irgendwie auch nichts falsch gemacht. Also wenn ich mich damit jetzt nicht so beschäftige, dann kann ich jetzt auch nicht so direkt einen Fehler. Kann es natürlich immer noch sein, dass Gott irgendwas von mir will, aber ich bin zumindest nicht vorher schon so vorgeprescht. Also bitte ich Gott vielleicht besser nicht um sein Reden und dass er mir irgendwas erzählt und mich zu irgendwas auffordert, was ich dann nicht leisten kann. Das soll für uns bitte, bitte keine Option sein, Leute. Ich will nicht, dass das eine ernstzunehmende Option für uns ist. Ich will, dass wir nach Gottes Stimme uns ausstrecken und ausstrecken und ausstrecken. Und wenn du jeden Tag Gott irgendwie 20 Mal hörst, dann bete, dass du ihn 30 Mal hörst. Und wenn du ihn 30 Mal hörst, dann bete, dass du ihn jede Minute hörst oder jede Stunde. Ich glaube, man kann nicht zu viel kriegen von Gottes Reden. Es geht nicht. Du kannst nicht zu viel davon haben. Und ich meine jetzt mit seinem Reden, oh, Gott redet ja irgendwie durch alles. Gott redet durch die Bibel, dass er mir, dass irgendwie Verse plötzlich mehr Sinn ergeben als vorher. Er redet zu mir durch kleine Impulse in meinem Kopf, wo ich weiß, das ist jetzt nicht von mir, das ist von Gott gekommen. Er redet zu mir durch Texte von Lobpreisliedern, durch ein Bild, das meine Tochter gemalt hat vor einer Weile. Irgendwie, der ist so eine breite Möglichkeit, wie Gott zu mir reden will. Und ich kann und will auf dieses Reden Gottes in meinem Leben nicht mehr verzichten. Ich kann darauf nicht verzichten. Bevor Jesus seinen Dienst antritt, führt ihn der Heilige Geist in die Wüste und dort wird er vom Teufel versucht. Und es gibt da, der Teufel sagt zu ihm, du hast ja Hunger und du bist Gottes Sohn und du kannst alles, also mach aus diesen Steinen hier Brot. Und dann antwortet Jesus zum Teufel, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Leben, das Wort Gottes ist Nahrung. wenn ich morgens aufstehe und mein Wecker klingelt, das ist immer also ätzend. Kennt ihr das? Du wirst aus dem Schlaf gerissen und bist noch richtig fertig. Und dann liege ich im Bett und dann kommt dieser Moment und dann denke ich, jetzt muss ich aufstehen, aber ich weiß, jetzt freue ich mich. Ich freue mich auf meinen Kaffee und ich freue mich auf das Wort Gottes. Weil ich gehe hin, ich gehe jeden Morgen hin und ich mache mir meinen Kaffee und ich gehe zu Gott. Und was immer ist, ich will erstmal von ihm was hören. Ich will von ihm aufgefüllt werden. Ich will von ihm was bekommen für den Tag. Ich habe mir das immer so doll gewünscht. Ich habe mir immer so doll gewünscht, dass ich diese Zeiten finde für Gott. Und Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat was von mir verlangt. Er hat was von mir verlangt, wo ich gehorsam sein konnte. Und zwar sagte er Anfang Dezember zu mir, ich will, dass du für mich tanzt. Und als er das sagte, weiß ich, das hat er, glaube ich, auch davor schon ein paar Mal gesagt. Das war mir jedenfalls nicht ganz neu, diese Information. Und ich hatte es anscheinend davor immer so ein bisschen weggeschoben. Aber da war es wirklich so, dass ich dann dachte, okay, Gott will das, Gott sagt mir das aus irgendeinem Grund und ich werde das jetzt tun. Und ich stelle meinen Wecker eine Viertelstunde eher und dann stehe ich morgens auf und ich mache Lobpreismusik und ich tanze. Egal was ist, ich mache das jetzt. Und Gott antwortet. Ich bin seitdem irgendwie durch so krasse Zeiten gegangen und es war nicht immer alles einfach und es passiert aber einfach so wahnsinnig viel und es ist so viel, Gott hat so viel zu sagen. Es ist unglaublich. Also er hat irgendwie so viel zu sagen und je mehr ich lerne irgendwie mein ganzes Sein oder ich weiß gar nicht was das ist, mein Herz darauf auszurichten, desto mehr hat er zu sagen. Und er kommt mit immer neuen Sachen um die Ecke irgendwie. Und da gehört natürlich, ich meine, natürlich ist Gehorsam Teil davon. Natürlich verlangt es mir auch irgendwann tatsächlich danach, dass ich denke so, wo sind denn die Sachen, die ich haben, die ich machen kann? Wo kann ich denn dir auch antworten, Gott? Und ich erzähle euch jetzt noch eine Geschichte. Ich hab angefangen, Gott zu bitten, auch wenn ich jedes Mal Schiss habe, dass ich es vielleicht nicht mache, gehe ich morgens hin zu ihm und bitte, dass er in meinen Alltag reinspricht. Und dann denke ich natürlich immer, ich denke viel an meine Kollegen, ich denke viel, da kommt dann der Impuls, dass du jemandem was von ihm erzählen sollst, dass du irgendwen auf der Straße ansprichst, dass du vielleicht für jemanden beten sollst. Und ich weiß nicht, ob ich das dann mache. Ich weiß das immer noch nicht, aber ich bete dafür. Ich komme damit immer wieder zu Gott. Und ich habe euch noch einen Bibelvers mitgebracht zu meiner Geschichte. In der Vorbereitung zu der Predigt hatte ich ein Gespräch und da sagte, das war der Wolfgang, und da fiel irgendwie dieses Wort, viele von uns sind irgendwie auch noch in der geistlichen Grundschule. Und kennt ihr diese Bibelstelle? Es gibt im Johannesbrief eine Bibelstelle, wo Johannes irgendwie die Leute, an die er schreibt, anspricht und die so in Gruppen einteilt. Und dann, ich sag euch die mal, wer will, kann sich die aufschreiben, dann könnt ihr die vielleicht nochmal nachlesen, später die Bibelstelle, weil ich euch die jetzt nicht vorlesen werde. Das ist der erste Johannesbrief 2, 12 bis 14. Und Johannes schreibt dann immer, ich schreibe euch ihr Kinder, ich schreibe euch ihr Jünglinge und ich schreibe euch ihr Väter. Also er teilt irgendwie die Leute so in so eine Art verschiedene geistliche Reifegrade ein. Und ihr könnt das ja mal, wenn ihr wollt, mal nochmal lesen und auf euch einwirken lassen und euch vielleicht auch mal fragen, wo würdet ihr euch denn sehen? Eher bei den Kindern, bei den Jünglingen oder so bei den Vätern? Eher so Grundschule oder vielleicht schon nach Abiturstudium oder noch später? Und ich habe irgendwie, es ist ein kleiner Spaß am Rande. Ich glaube, ich bin irgendwie lange, lange, lange immer bei den Kindern gewesen und fühle mich da auch sehr wohl, immer noch. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, das fing ungefähr auch so zeitgleich an, wo ich jetzt diese Zeiten mit Gott habe, diese krassen, dass ich so eine Art Midlife-Crisis gekriegt habe. Ich gucke irgendwie in den Spiegel und denke so, scheiße, alte Frau. Und irgendwie Fotos von unserer Weihnacht, das war richtig hart, Fotos von unserer Weihnachtsfeier vom Büro wurden irgendwie gezeichnet und sitze ich da zwischen meinen kleinen Kollegin. Ich denke so, oh Gott, was ist denn da passiert? Scheiße. Und dann war ich beim Arzt, ich habe sogar gefragt, ne, hier so Falten. Botox, wie teuer. Meine persönliche erste kleine Midlife-Crisis. Aber ich denke so, ich nehme es mit Humor, ich bringe es vor Gott und vielleicht ist es ja auch ein Bild dafür, dass ich wachse im Glauben und mal aus der geistlichen Grundschule rauswachse. Das wäre doch schön. Anyways, das Wort Gottes ist mir aufgefallen, ist Nahrung. Ist irgendwie, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Also das Reich Gottes ernährt uns. Und angenommen, wir sagen uns, Mensch, wir sind irgendwie ja doch noch so die Kinder vor Gott. Aber wir wollen seine Nahrung, das, was er für uns hat, das wollen wir haben. Wir wollen sein Wort. Und dazu habe ich eine Bibelstelle mitgebracht. Und zwar ist das der erste Petrusbrief im zweiten Kapitel ab dem Vers 2. Da schreibt Petrus, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Habt nicht so eine Angst, Gott um die Nahrung zu bitten. Habt nicht Angst davor, Gott um sein Wort zu bitten, weil der Herr ist freundlich und er liebt dich und du bist sein Baby. Und wenn du noch nicht bereit bist für das feste Brot, dann freu dich auf die unverfälschte Milch des Wortes. Wisst ihr, was ich meine? Es ist okay. Ich glaube, es ist gut, Gott zu fragen, was soll ich heute für dich tun? Und du musst keine Angst davor haben, dass direkt die mega, mega harten Knaller kommen. Glaube ich wirklich nicht. Also, bei mir war das so, ich hatte eine Phase, da habe ich jetzt viel so morgens mit ihm gesprochen und ich habe dann auch abends oft noch eine Zeit mit ihm gehabt. Und dazwischen, ich hatte ja in der letzten Predigt mal so meinen Alltag beschrieben und wie voll der ist und wie viel Stress da ist. Und dann habe ich ja noch diese Zusatzjobs da, die ich machen muss auf der Arbeit. Und es war tatsächlich so, dass obwohl ich diese Zeit morgens und abends mit Gott hatte, war dazwischen das wie so ein Tunnel. Also da war ich halt, ich musste viel, viel machen. Mein Kopf war total damit beschäftigt, meine ganzen Aufgaben durchzuziehen. Und ich habe dann wirklich erst abends immer gemerkt, dass ich im Tag Gott gar nicht hören kann groß. Weil ich so wirklich beschäftigt bin. Das ist auch nicht böse dann von mir gemeint, aber war halt so. Und ich habe ihn dann halt wirklich, wie ich erzählt habe, dann morgens gebeten. Ich so, Gott, ich will dich aber auch heute, habe ich an einem Tag gesagt, heute will ich dich in meinem Alltag hören. Wenn ich auf der Arbeit bin, ich will heute deine Stimme hören. Und es war so, dass ich dachte, okay, jetzt gehe ich zur Arbeit und jetzt passiert's. Jetzt sagt er, bete für so und so. Und dann mal gucken, ob ich das dann hinkriege. Vermutlich eher nicht. Aber egal, ich habe es gebetet. Und ich bin zur Arbeit gegangen und ich war wieder in meinem Tunnel, alles vergessen. Also ich habe da nicht mehr dran gedacht. Und ich sitze da und auf einmal war das wirklich so, als hätte jemand einen Schalter umgelegt und Gott war plötzlich im Raum und erklärt mir auf der Arbeit an meinem Schreibtisch was über mich, was ich ihn vor 3-4 Wochen gefragt habe. Eine Sache, wo ich wissen wollte, warum mache ich das eigentlich und wie sind denn da die Hintergründe und wo kommt das her? Und Gott war plötzlich da und erklärt mir das. Das ist so und so bei dir aus dem und dem Grund. Und es war wirklich so, was ist denn jetzt passiert? Es war wirklich so, was? Gott, wie hier jetzt? Und jetzt erklärst du mir was über mich und warum ich so und so bin? Und es war wirklich, sowas habe ich wirklich nicht erwartet. Ich habe viel erwartet, aber das habe ich echt nicht erwartet. Und dann saß ich da und war wirklich geflasht von seiner Gegenwart und dachte so, Alter, er ist wirklich hier. Und ich war kurz davor, auf die Knie zu fallen und anzubeten. Und dann klingelt das Telefon und das war so, ja, und jetzt machen wir weiter. Es war so ein Mini-Encounter. Ich habe morgens darum gebeten, ich will deine Stimme hören und ich war auch bereit zu hören und er hat es einfach gemacht, aber er hat nicht irgendwas total Krasses von mir verlangt. Er hat mir die unverfälschte Milch seines Wortes gegeben und ist mir nicht mit einem harten Brotknüppel über dem Kopf irgendwie gekommen. Deswegen traut euch das. Lasst euch überraschen davon, was er über dich zu sagen hat. Nach meiner Erfahrung, wenn du anfängst, Gott zu fragen, dann kommt erstmal ganz, ganz viel, wie er dich sieht und was er in dir sieht und über deine Identität und wie sehr er dich liebt. Das ist echt was, was ihm so unter Nägeln brennt, das loszuwerden. Und wenn er dir das lange nicht gesagt hat, dann und du kommst jetzt zu ihm und sagst so, ich will was von dir hören, dann kommt wahrscheinlich sowas in die Richtung. Glaube ich wirklich, weil das ist sein Ding. Das ist sein Herzensding. Er will sein Herz über dich ausschütten, seine Sicht über dich dir zeigen. Okay, aber ich will es nicht weichspülen. Ne? Ich meine, der Jüngling in meiner Anfangsgeschichte, der ist auch zu Gott gekommen und der hat ja jetzt schon auch eine krasse Ansage gekriegt. Also der hat ja nicht irgendwie sowas ganz Entspanntes, so, was soll ich denn jetzt noch tun? Ja, lass dich erstmal umarmen. Oder so. So, das war ja schon, ne? Also ich sag jetzt nicht, das kann nicht passieren, dass Gott irgendwas von dir sagt, wo du denkst so, nee, mach ich nicht. Ich glaube nicht, dass du das, vielleicht denkst du, ich kann es nicht. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass Gott von uns Sachen verlangt, die wir nicht können. Aber es ist, glaube ich, auch okay, einfach zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Was ist denn dann, wenn das jetzt passiert? Du hast das alles gemacht und Gott kommt doch trotzdem irgendwie damit, dass du dich neben den Obdachlosen, der so ein bisschen eklig aussieht und so halb schief hängt und du sollst dich daneben setzen und den umarmen, in den Arm nehmen. Und du denkst so, ne. Sorry. Kennt ihr die Nell? Ich muss kurz was von Nell erzählen. Schiebe ich jetzt ein. Nell geht auch hier in die Gemeinde und ist ziemlich cool. Nell ist 5 Jahre alt und letzten Sommer war sie 4 und Nell ist meine Tochter. Und wir waren letzten Sommer mit der Gemeinde im Urlaub und Nell ist zu mir gekommen. Und das wusste ich auch, dass sie das wollte, dass sie mal gerne vom 3-Meter-Brett springen möchte mit ihren 4 Jahren. Und dann waren wir in einem Schwimmbad und ich habe draußen ein 3-Meter-Brett gesehen. Und ich so, ja, Nell, 3-Meter-Brett, hast du Bock? Und er so, ja, okay, machen wir. Okay, also wir raus und Nell aufs 3-Meter-Brett hoch und ich stand unten und ich so, Nell, du schaffst das, du machst das. Komm, trau dich, spring. Und Nell stand oben und so, nee. Und ist langsam wieder runtergeklettert. Aber dann, als sie unten war, nach einer Weile, war sie so, ja, aber eigentlich doch. Und also wieder hoch und ich wieder, bin dann einmal mit hoch und stand mit oben und ich dachte nur, ne, ich nicht. Ich gehe mal die Leiter wieder runter, aber ich könnte auch unten warten. Und dann habe ich unten gestanden und habe sie angefeuert und ich glaube, sie ist dann noch einmal wieder runtergeklettert und dann wollte sie aber trotzdem und ist wieder hoch und ich immer, ja, du schaffst das und ich bin bei dir und du machst das. Und am Ende ist sie gesprungen. Hat sie auch nur einmal gemacht. Wollte danach auch nicht nochmal. Aber sie hat es gemacht und irgendwie, glaube ich, das hat viel damit zu tun, wie Gott das mit uns machen möchte. Wenn du zu ihm gehst, so wie Mel mir sagt, so ich möchte gern vom 3-Meter-Brett springen und ich komme zu Gott und ich sage, ich will aber Zeugnis sein für dich und ich will aber von dir erzählen und ich will das aber machen, weil das in deinem Wort steht und weil ich glaube, dass du gut bist und weil ich glaube, dass das jeder wissen sollte und ich kann das aber nicht so gut und ich bin nicht so gut da drin, vom 3-Meter-Brett zu springen, aber ich will es aber. Und dann sagt Gott vielleicht mal an irgendeinem Punkt, dann mach jetzt mal. Und dann weiß ich, der steht neben mir und der jubelt mir zu und er sagt, du schaffst das, du schaffst das. Aber wenn ich es nicht schaffe, ist er ja trotzdem noch da. Wenn ich es nicht schaffe, dann geht er nicht weg. Dann ist er trotzdem noch da und sagt, dann halt beim nächsten Mal. Und klar kann man sich jetzt denken, ja, was ist denn dann mit dem Obdachlosen, wo ich mich jetzt nicht daneben gesetzt habe? Und ich glaube, es gibt viele Prediger, die sagen, ja, aber das war seine Chance und du hast es vermasselt. Ich glaube, dass Gott größer ist als unser Versagen. Und das steht auch in der Bibel. Und Gott ist souverän. Und Gott wird Lösungen haben. Nur, und das ist mir das Allerwichtigste, der Jüngling in der Geschichte, ich will noch mal kurz, mein Jüngling, Mensch, wo ist er denn? Jetzt habe ich ihn verblättert, ne? Naja, aber so, hier, das kriegen wir auch schneller hin. So. Der Jüngling, wie viel haben wir? Oh ja, okay. Der Jüngling, da steht dann, er aber wurde traurig über diese Worte und ging betrübt davon. Und das will ich nicht. Geht nicht davon. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt es nicht, ihr schafft es nicht, ihr könnt es nicht, ihr wollt es nicht, geht aber nicht davon. Bleibt bitte da. Das hat Wolfgang letzte Woche gesagt, dass, was Jesus von uns will, ist, dass wir bei ihm sind. Also auch wenn du es nicht hingekriegt hast, bleib da. Geh nicht weg. Irgendwie, vor 2 Wochen musste ich was über Kain und Abel erzählen im Kindergottesdienst. Und dann dachte ich auch so, das ist auch so eine krasse Geschichte irgendwie. Und da ist dieser Typ und der bringt seinen Bruder um, obwohl Gott erstmal am Anfang sagt, mach's nicht. Und dann hat er seinen Bruder umgebracht und Gott kommt trotzdem nochmal zu ihm. Und der wird von Gott vollgequatscht. Also Gott redet wirklich, der ist nicht so, der hat seinen Bruder umgebracht, von dem wende ich mich jetzt ab, da läuft nichts mehr. Sondern Gott hat auf diesen Menschen eingeredet. Und am Ende hat er ihm sogar noch, und er war so also hat halt nicht so reagiert und hat sich trotzdem gesagt, so nicht umgekehrt, nicht zu Gott zurück, nicht um Vergebung gebeten, gar nichts. Und trotz allem hat Gott ihm sogar noch irgendwie so ein Zeichen auf die Stirn gegeben, dass keiner ihn erschlagen darf oder so, dass er dann gerecht wird. Und das ist irgendwie der allertraurigste Satz an der ganzen Geschichte, ist auch da ging kein hinweg vom Angesicht Gottes. Geht nicht weg von diesem Gott, macht das nicht. Ich glaube auch übrigens, das muss ich jetzt noch eben machen, weil ich meinen Jüngling so gerne habe. Ich weiß nicht, vielleicht treffen wir ihn trotzdem im Himmel, auch wenn er weggegangen ist. Weil am Ende sagt Jesus ja noch zu seinen Jüngern, die sich echt entsetzt haben darüber, dass Jesus sagte, dass es so schwer ist für einen Reichen in den Himmel zu kommen. Da blickte Jesus sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Denn Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen. Das war da noch nicht, als die Geschichte mit dem Jüngling lief, aber es ist dann kurz darauf passiert. Und egal, wie wir versagen und egal, wie wir es nicht hinbekommen, Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen. Also kannst du bei ihm bleiben. Also frag ihn, was kann ich heute für dich tun? Trau dich das. Bitte ihn, zu dir zu sprechen. Bitte ihn in dein Reden, in sein Leben, in deinem Reden. Und wenn du was vermasselt hast, dann geh nicht weg. Okay? Amen.
Die Alex hatte noch ein kleines Zeugnis dazu.
Ja, ich habe gestern etwas erlebt und während Sandras Mittelteil, wo